Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de.
Hannover 96 bringt aus Mainz nur einen Punkt mit. Und wieder mal gibt es große Aufregung rund um einen Keller in Köln. Wir sprechen drüber. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt auf meinsportpodcast.de. Ich begrüße Tim Block. Hallo Tim.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Und den André. André, hallo.
Mahlzeit Tim, hallo Tobi.
Na, ihr's? Wir wollen mal sprechen über eben dieses Spiel in Mainz, über, da gibt's genug, glaube ich, zu sprechen um dieses Spiel herum. Dann hatten wir noch letzte Woche eine Fanszene-Treffen in Hannover, da war Tim vor Ort, der wird uns ein bisschen was erzählen. Und dann gibt es natürlich am Samstag schon wieder das nächste Spiel gegen niemand geringeren als Thomas Müller, Kung Fu Müller und seinen FC Bayern. Das wird super, da freue ich mich jetzt schon drauf, wie ein Schnitzel. Ihr auch, hoffe ich. Gut, Schweigen ist Zustimmung.
Ich bin ganz im
Stadion. Also ich kenne so viele, die da nicht hingehen und das ist auch völlig zu Recht und ich raffe gar nicht, warum ich da hingehe. Aber gut, da können wir vielleicht im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Jetzt sprechen wir erstmal über das Spiel in Mainz und zwar am letzten, was war das? Sonntag war das, ne? Ja, Sonntag, 15 Uhr, 15.30. Tim, mir ist ja fast der, weiß ich nicht, was hatte ich Sonntag in der Hand, der Löffel aus der Hand gefallen, als ich gesehen habe, dass Breitreiter 7-mal an der Aufstellung rumgedoktert hat im Vergleich zum Spiel gegen Berlin. Das war aber auch notwendig, oder?
Ja, im Vergleich zu dem Berlin-Spiel, da muss man dann schon ein bisschen was ändern. Aber auch die Wochen davor waren ja nicht besonders konstant, nicht besonders stark, nicht erstligatauglich. Insofern war eine Änderung sowieso zwangsläufig erforderlich. Auf der Pressekonferenz heute wurde darauf sogar angesprochen, der Trainer, und hat dann gesagt, als er damit in Mainz konfrontiert wurde, hat er sich selber ein bisschen erschrocken, was wohl damit zu tun hat, dass er auf so etwas gar nicht so doll achtet, was ich auf der einen Seite eigentlich relativ charmant finde, weil dann offensichtlich wirklich nur die Trainingseindrücke und sein Matchplan fürs Spiel zählt.
Er hat sich in Mainz erschrocken, als man ihm gesagt hat, hier pass auf, du hast 7-mal getauscht. Das heißt, er möchte uns erzählen, ja, dass er nicht weiß, wie oft er im Vergleich zum Vorspiel getauscht hat.
So habe ich heute verstanden auf der Pressekonferenz.
Ich habe sie leider nicht hören können. Heute 13 Uhr musste ich tatsächlich arbeiten. Sehr ärgerlich, aber ich werde es noch nachholen und freue mich. Hat er gute Laune gehabt oder schlechte? Also letzte war ja relativ launig und davor war gute aber Laune. Eher schlechte Laune vor dem Berlin-Spiel. Da war er so ein bisschen knörig, hatte ich das Gefühl.
Ja, ich habe mir gestern nochmal den Anschluss dann angeguckt, diese Live-Übertragung da. Da war ja dann Herr Held zu Gast im neue Presseanstoß und der war deutlich aggressiver als André Breitenreiter heute war. Was aber auch daran liegt, dass natürlich heute echt einen denkwürdigen Auftritt hingelegt hat in Mainz an dem Mikrofon. Aber Herr Breitenreiter war richtig gut drauf, ey.
Okay, okay. Ja, auch den habe ich natürlich noch nicht gehört, den Anstoß. Vielleicht kann ich das irgendwann auch noch mal nachholen. André, hast du dich auch so gefreut, dass Henrik Weidand in der Startelf stand? Das erste Mal für Hannover 96?
Ja.
Gut. Danke. Dann lass uns aufs Spiel gucken. Eben dieser Henrik Weidand war es dann auch, der in den ersten 15 Minuten für eine Randale da gesorgt hat. Meine Fresse. Es war quasi ein Dreierpack. Erst flankt Sorg, oder ja, Flanke war es gar nicht. Er bolzt den Ball hinten raus auf Asano, lange Meter. Asano mit der Brust auf Weidand. Weidand schießt daneben. Da habe ich mich schon das erste Mal leicht vom Sofa erhoben. Kurz danach, eine Minute später, geht Weidand wie Zäpfchen ab die Bahn runter, linke Seite, bringt die Flanke rein, weil er tatsächlich dem Mainzer einfach mal weggelaufen ist, spielt so ein bisschen nach hinten, spielt zu Asano, der schießt auch daneben. Da dachte ich, okay, wenn das hier so weitergeht, dann wird das kein entspannter Sonntag für mich. Und 2 Minuten später, 12. Minute, Haraguchi hat ganz schön viel Zeit zum Tanzen und bringt dann die Flanke rein, die noch so ein bisschen abgefälscht wird. Aber da stand Weidand dann und macht das Ding rein. 1-0 in seinem ersten Spiel von Anfang an, das 1-0 schießen nach 12 Minuten. André, da fallen dir doch bestimmt ein paar mehr Worte zu ein als ja.
Zuerst mal fällt mir nur ein, was diesen Verein, den Trainer, den Sportdirektor, den Zeugwart oder den Busfahrer oder wer auch immer die Verantwortung trägt, da geritten hat, diesen Spieler erst am 14. Spieltag zu seinem Startelfdebüt zu verhelfen. Ich habe mich über das Tor gefreut und habe mich gleichzeitig dermaßen geärgert, weil es einfach, wir sagen das ja hier auch schon seit Wochen, es einfach völlig unverständlich ist, dass der die Chance von Anfang an nicht bekommt, obwohl er der einzige Spieler ist, der einen Lauf hat. Obwohl natürlich Breitenreiter alles versucht hat, diesen Lauf irgendwie anzuhalten, zu konservieren, ich habe keine Ahnung. aber der hat einen Lauf, der bringt eine Körpersprache auf den Platz. Jedes Mal, wenn der kommt, hat man das Gefühl, der will und der reißt andere mit, dass er nicht der größte Fußballer vor dem Herren ist. Darum geht es nicht, brauchen wir auch in dieser Situation nicht. Aber er steht da, wo er stehen muss und macht seine Tore. Ich erinnere auf die Aktion in Schalke, die sehr, sehr ähnlich war. Auch jetzt das Tor gegen Mainz. Da musst du als Stürmer die entscheidende Bewegung dahin machen. Und da erinnert er mich ein bisschen, du hattest das eingeleitet, an Kung Fu Müller. Nicht wegen dem Kung Fu, sondern dass der einfach den richtigen Raum, den richtigen Schritt macht, dann frei steht und dann eben verwandelt. Ich bin begeistert. Problem ist nur, dass die Hoffnung nicht auf Weidern liegen darf, die Klasse zu halten. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil bei allen anderen Spielern habe ich im Moment sehr, sehr wenig Hoffnung.
Ja, in der Tat. Tim, deine Meinung zum Thema?
Naja, der Trainer hat auch das halt auf der Pressekonferenz erklärt. Er ist so in diese Richtung gefragt worden, ob man auf die Idee nicht hätte schon mal früher kommen können. Und da hat er das ziemlich plausibel erklärt eigentlich, dass die dass er ihn bewusst auch rausgehalten hat aus diesem Bundesliga-Tagesgeschäft, einfach auch, weil ihm natürlich jede Menge Erfahrungswert fehlt in der höchsten deutschen Spielklasse und das kann ich dann schon nachvollziehen. Aber gleichwohl auch die Argumentation, warum es nun gegen Mainz so sein sollte, habe ich auch sehr gut nachvollziehen können. Da kann man sicherlich noch später zu, aber ich ahne jetzt schon, dass es bei André in so eine generelle Qualitätsdiskussion umschlägt und da halte ich heute mal konsequent dagegen.
Bitte?
Aber Thema Qualität, das ist ein wichtiger Punkt. Aber eine Frage noch, Tim,
vor allem. Nee, das ist ein gesteuerter, eine
genau,
das, ja, ist gesteuert. das ist keine wirklich ernstzunehmende Diskussion, ehrlich gesagt.
Ja, ich wollte dich fragen, um das wieder ernst zu machen, wie du die Kiwi-grünen Trikots gefunden hast.
Sehr, sehr unappetitlich.
Sehr gut. Damit sind wir mit dem Kiwi-Thema dann auch durch für heute. Ja, aber lasst uns doch vielleicht wirklich diese Diskussion. Ihr seid ja offensichtlich verschiedener Meinung. Tim ist der Meinung, der Kader hat genug Qualität offensichtlich und André stellt das in Frage? André?
Ich glaube, so kann man es stehen lassen, ja.
Naja, ja, absolut. Also Qualität für was? Also ich meine, natürlich hat der Kader Qualität, ob viel oder wenig, können wir drüber streiten. Mir geht's ja, mein Punkt ist, nicht Abstieg. Ne? Also ich will jetzt nicht Europa League gucken, Platz 10 oder was, das wäre alles schön, aber das diskutiere ich hier gar nicht. Mir geht es darum, haben wir die Qualität, um die Klasse zu halten? Und da muss ich sagen, das Mainz-Spiel muss ich jetzt ein bisschen rausnehmen, weil im Mainz-Spiel ich sehr, sehr viele Spieler gesehen habe, die ich auch gerne viel, viel öfter gesehen hätte, die einen deutlichen Qualitätsgewinn bringen. Ein Olli Sorg, ein Pyrmin Schwegler neben Wallace und ein Weidand haben extrem für Qualität, aber eher Qualität im Sinne von Einstellungen gesorgt. Das ging den Spielen davor völlig ab. Das sind drei unfassbar wichtige Spieler offensichtlich für 96. Und in diesem System kann dann sogar auch mal ein Haraguchi funktionieren, sogar ein Asano in Ansätzen. Aber du brauchst offensichtlich einen Sorg auf dem Platz, einen Schwegler auf dem Platz und einen Weidand oder von mir aus ein Füllkrug, wenn der in diese Leaderrolle reingeht. Und das hatten wir die letzten Wochen überhaupt nicht. Und das hat mir gegen Mainz schon deutlich besser gefallen, muss ich ehrlich sagen.
Also ich kann mich noch gut daran zurückerinnern, als wir in der zweiten Bundesliga gespielt haben. Da hat man, ich glaube unter anderem auch André, Oliver Sorg, selbst die Qualität für die zweite Bundesliga abgesprochen. Also nee, da lasse ich auch nicht raus aus dem ganzen Ding. Das ist so. Das ist genauso gewesen. Finde, man darf das nicht so generalisieren, diese Diskussion, weil letztendlich ist die Situation relativ angespannt und da kommt es nicht immer auch Qualität an, da kommt es auch darauf an, ist die Mannschaft fit, ist sie hundertprozentig fit, welchen Plan verfolgt der Trainer und jetzt haben wir zum allerersten Mal auch, oder was heißt zum allerersten Mal, naja, das ist jetzt nicht ganz richtig, aber gegen Stuttgart hatten wir das auch schon mal, aber gegen Mainz hatten wir jetzt zum allerersten Mal auch das Kaderprofil wirklich richtig auf den Platz balanciert gebracht und auch gut in der Organisation uns verhalten und da passte auch mal zum allerersten Mal so richtig das, der Stempel passte so richtig, ja, eben auch die Spielanlage zum ersten Mal richtig ausgemacht und wenn man eben versucht mit einer Spielanlage, die vielleicht nicht gut ausbalanciert ist aufgrund des Kaderprofils, dann kommt man von außen schnell auf die Idee, weil dann eben gewisse Dinge nicht funktionieren oder gewisse Sachen oder dann Spiele verloren werden hinten heraus, dann oder die Mannschaft einen verunsicherten Eindruck macht oder generell du das Gefühl hast, der Gegner ist einfach qualitativ besser, hat das oftmals damit was zu tun, dass es eben Dinge gibt, die man nicht sofort erkennt und dann ist relativ zügig auch, kommt dann eine Diskussion auf, die eine Grundsatzqualität der Mannschaft in Frage stellt. Und das finde ich bei Profispielern ein bisschen krass. Und man kann sicherlich über Qualitäten einzelner Spieler diskutieren, aber nicht generell, sondern positionsgetreu darüber diskutieren, ist Matthias Oschelek jetzt ein hervorragender Wingback oder ist Nein. Schwegler jetzt ein Sechser oder ist ein Achter? Das ist die Diskussion, die man führen muss und nicht die grundsätzliche Qualität, weil das finde ich dann ein bisschen respektlos.
Ja, aber dann nehmen wir doch mal Oschelek zum Beispiel. Hat der die Qualität, auf welcher Position auch immer, in welcher Rolle auch immer, in der Bundesliga in den Top 15, in einem Top 15 Verein zu spielen? Nein.
Das jetzt, der hat bisher nur in der ersten Bundesliga gespielt. Also der Mann, der hat mit einer Mannschaft
gespielt, mit der er in die Relegation gekommen ist und mit der er im nächsten Jahr abgestiegen wäre, wäre er nicht zu uns gekommen. Also, aber gut, okay, das ist ja per se nichts Schlimmes für Hamburg und Hannover zu spielen, aber der Oschelek ist für mich sinnbildlich für das Problem, was wir haben. Er ist einfach in allen Belangen, die ich von einem Spieler von Hannover 96 erwarte, unter den Erwartungen bis jetzt geblieben. Alle anderen Spieler in unserem Kader haben zumindest schon mal einen Lichtblick gezeigt, wo ich sage, komm, wenn die das Niveau haben würden, Mensch, das wäre doch klasse. Dass ein Anton deutlich besser spielen kann, als er tut, wissen wir. Dass ein Asano und ein Haraguchi Qualitäten haben, die sie bis jetzt noch nicht gezeigt haben, haben wir schon gesehen, wissen wir. Dass ein Füllkrug Buden machen kann, wenn man ihm den Ball auf die Birne schießt, wissen wir. Was Oschelek der Mannschaft geben soll, weiß ich nicht.
Tim?
Ja, gut. Ja, gut. Was er der Mannschaft geben soll, ist ja klar. Er soll für Tempo über die Außen kommen. Dafür ist er aber nicht allein verantwortlich, sondern dann gibt es dann ja noch neun weitere Feldspieler, die dafür sorgen, dass es so kommt.
Tempo, musst du selber lachen, oder?
Naja, gut, das ist die Aufgabe des Wingbacks, ne? Also, das ist dann charakterisiert. Er soll Tempo bringen und über die Flügel. Ist auch egal. Also ich halte von Oschelek jetzt fußballerisch jetzt auch nicht besonders viel. Aber wir haben da aktuell keine anderen Möglichkeiten. Ich glaube, Mikko Albonos war gar nicht fit, glaube ich, oder?
Aber er sitzt sein? Auf der Bank.
Achso, er saß auf der Bank, ist, ja. Okay. Gut, okay, dann hat er vermutlich irgendwas gesehen in der Idee mit Oschelek und das hat nicht unbedingt funktioniert, aber daran ist jetzt auch sind doch die drei Punkte jetzt nicht gescheitert in Mainz.
Doch, an Oschelek ganz genau.
Nee, eigentlich nicht.
Sondern an wem? Tim, wer war schuld, dass wir es verkackt haben?
Naja, zumindest, das Kollektiv irgendwo, ne? Also, wenn ich mir die Schlussphase in Mainz anschaue, dann sehe ich, dass wir sehr, sehr defensiv stehen. Da hat der Trainer es auch erklärt in der Pressekonferenz, dass eben für auf das 2-0 gehen, einfach die Körner fehlten und dann steht die Kette hinten relativ tief, was es für Oschelek recht schwer macht, weil wenn er nämlich offensiver geht und wenn er eben auch diesen Flügelraum, der ja genutzt wurde von Mainz 05, der aus Mainzer Sicht der rechte Flügelraum, wenn aus dem die Halbflanken kommen, das wäre ja die Aufgabe gewesen von Oschelek, grundsätzlich erstmal diesen Raum auch zu attackieren, eben mit dem linken Achter und das ist ja nicht passiert. Das liegt erstens daran, dass kollektiv die Kette sehr tief steht, dementsprechend hat natürlich Mainz relativ viel Platz. Wenn Oschelek dann aber rausgeht und diesen Raum eben doch beackert, auch von mir aus mit Bakalotz und dann kommt Mainz und spielt über den dritten Doppelpass beispielsweise, dann gerät er genau dahin, wo man die ganze Zeit schon hin wollte, nämlich rechter Flügel, Grundlinie, flacher Ball in den Rückraum, eine Unordnung irgendwo auch ausnutzen und dann das Tor schießen. Das war die ganze Zeit die Idee von Mainz, hat aber nicht funktioniert, weil Oschelek eben stehen geblieben ist oder in der Kette geblieben ist. Insofern hat Matthias Oschelek insofern aus deiner Sicht vielleicht einen Fehler gemacht. Den kann er kann aber nur das machen, weil die Kette kollektiv sehr tief steht.
Ja. Also, mal ganz ehrlich, ich hatte die ganze Zeit, das ist aber nur ein Gefühl, das kann ich jetzt nicht belegen, das könnt ihr anders sehen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl gegen Mainz, dass wir dieses Spiel nicht verlieren können, außer durch einen wirklich ramdösigen Fehler in der Abwehr, was wir in den letzten Wochen schon regelmäßig gut gezeigt haben. Wir hatten ein so unfassbares Matchglück. Wir hatten so einen unfassbaren Dusel die ganze Zeit gehabt. Eigentlich, dieses Spiel war einfach eine bittere Niederlage für Mainz, genauso wie Stuttgart gegen uns so bitter verloren hat oder Wolfsburg. Wir waren nicht besser, auf gar keinen Fall, und hatten aber einfach riesen Dusel gehabt. So, und das ist auch schön und das ist auch gut. Und dann soll man auch die 3 Punkte aus Mainz mitnehmen. Was passiert aber? In der 86. Minute es tut mir leid, nochmal, wenn du zu den 15 besten Mannschaften der Bundesliga gehören möchtest, als wo auch immer auf dem Platz, von mir aus Linksverteidiger wie aus Scholek, dann darfst du in der 86. Minute nicht so ein beschissenes Foulspiel machen. Wir können darüber diskutieren, ob der an Altersschwäche auch noch zusätzlich umgefallen ist. Fakt ist aber...
André, stopp. Willst du gerade sagen, dass das Foulspiel war?
Ja, absolut. Absolut.
Was?
Absolut. Jetzt im Fernsehen ist wieder was anderes. Ich habe es im Fernsehen gesehen, in der ersten Einstellung, also Real Life sozusagen, wie habe ich gesagt, sofort Elfmeter, wie dumm ist der denn? Ich habe mir, keine Ahnung, gefühlt 50 dieser scheiß Wiederholung angucken müssen, bis die das endlich da entschieden haben. Mir war sofort klar, das ist Elfmeter, das wird nicht zurückgenommen, das guckt sich keiner an, weil der Ostscholik so dämlich da seine Hüfte oder Becken oder wie auch immer das heißt, medizinisch da reinstellt. Das nimmt der andere an. Ist nicht schön, finde ich auch scheiße, ärgert mich, aber so ist es. Gibt einen Elfmeter. Und umgekehrt hätten wir es genauso gemacht.
Umgekehrt hätte ich das auch so gemacht, aber ja, nein. Sowas darf einfach kein Elfmeter sein. Punkt.
Sowas müsste durch den Videoschiedsrichter im Zweifel nochmal kontrolliert und dann aufgelöst werden, wenn es wirklich kein Elfmeter ist, aber aus der Situation heraus und aufgrund der Entscheidung vom Schiedsrichter war das erstmal ein klarer Elfmeter. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Ostscholek hat da gar nichts zu suchen. Der Spieler ist innen zum Tor hin durch einen Abwehrspieler geblockt. Er kann nur Richtung Auslinie laufen und vielleicht sogar noch den Ball ins Ausschieben. Ostscholek steht da, anstatt einfach wegzugehen oder sich, was weiß ich was, einfach einen Schritt zur Seite zu bewegen, schiebt er die Hüfte aktiv gegen den Spieler, ja?
Doch, hundertprozentig.
Guck dir die Bilder an.
Ich habe mir die Bilder 20.000 Mal angesehen.
Hast du doch gesehen.
Ich sehe da auch keinen Elfmeter. Ich sehe da weder in der normalen Bewegung, als auch dann, wenn der Schiri sich das nochmal anguckt, ist es in meinen Augen, wenn man im ersten Moment sagt, dass ein Elfmeter ist, das so klar keiner, dass man ihn zurücknehmen muss. Punkt.
Ich ärgere mich auch darüber und ich finde es auch nicht
der Spieler hat,
aber als Stürmer in der aktuellen Lage in der Fußball-Bundesliga würde ich mich bei jeder kleinen Berührung und wenn es auch nur ein Winter ist, sofort fallen lassen.
Ja, natürlich, das würde ich auch.
Weil der Video Richter guckt und der sieht, oh, da ist eine Berührung, ergo kann es keine klare Fehlentscheidung sein.
Genau, das würde ich auch machen.
Schissene Regelung, ja, sicherlich. Und vielleicht hätten wir ohne Videoschiedsrichter, na gut, der hat trotzdem den gepfiffen, aber das ist unglücklich
aber gelaufen. Ich dachte, das ist die Dummheit von Ostscholek gewesen. Jetzt ist es plötzlich die Regel.
Nein, das ist die Dummheit, weil er muss es wissen als Profispieler, dass ihm das passieren kann. Er muss einfach wegbleiben. Wenn er da nicht...
Wo soll er denn stehen, wenn er falsch gestanden hat?
Gerade stehen lassen und nicht die rausdrücken. Dann läuft der andere mit dem Ball, wie hieß der nochmal?
Mateta
oder so. Dann läuft er mit dem Ball schön ins Tor aus oder spielt den Ball noch in Seiten aus oder sonst was. Die Situation war null Gefahr, null. Der konnte keinen Abschluss machen, gar nichts.
Ich werde dich daran erinnern, wenn das Atletico mal passiert. Darauf werde ich dich dann mit der Nase stoßen, wenn so etwas mal Atletico Madrid passiert. Am besten noch gegen Bayern München. Und zwar im Achtelfinale. Darauf freue ich mich schon.
Jetzt haben wir so viel Bayern-München-Referenzen hier drin. Mir ist schon ganz eklig. Thomas Müller und jetzt schon wieder der FC Bayern. Ekelhaft. Ich würde sagen, wir machen kurzes Päuschen und sprechen dann. Na, es gab ja noch so genug andere Szenen, die da passiert sind. Über solche Sachen.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Ihr hört Hannover, liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de. Tim und André in heißen Diskussionen und wir haben noch nicht mal richtig angefangen, über den Schiedsrichter zu sprechen, also nur so passiv-aggressiv. Denn vor dem 1:1 per Elfmeter stand ja noch dieses Ding von Wimmer, wo der ich weiß gar nicht, welcher Mainzer es war, Wimmer anschießt aus 6-7 Meter, Wimmer versucht zu köpfen und köpft sich das Ding gegen die Hand, die überraschenderweise nicht weit weg von seinem Kopf war, die turnte nämlich irgendwo da oben rum. Der Schiri sagt, war kein Elfmeter, der Videoschiedsrichter sagt, guck es dir an, dann guckt er sich das an und dann sagt er immer noch, war kein Elfmeter. Interessante Szene, denn wir sind uns ja alle einig, der Videoschiedsrichter greift nur bei klaren Fehlentscheidungen ein. André, warum sagt der Schiri dann, nö, habe ich anders gesehen?
Habe ich nicht verstanden.
Hast du auch nicht verstanden?
Also erstmal verstehe ich diese ganze Handregelung überhaupt
nicht. Ja gut, das tut ja keiner mehr.
Ich weiß nicht, wann Hand ist und wann nicht. Fakt ist, der Ball war an der Hand. Jetzt können wir darüber diskutieren, was gibt es alles? Körperfläche vergrößert, Absicht und Sternzeichen und so.
Sternzeichen ist wichtig. Ja.
Weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo Köln sagt, guck dir das an, was für eine bescheuerte Aktion ist das, muss dann natürlich eine Veränderung der Tatsache passieren. Ich finde, dieser Videoschiedsrichter, haben wir schon mal diskutiert, muss anders funktionieren. Der Schiedsrichter muss sich Szenen eigenständig angucken dürfen und neu bewerten dürfen und Köln braucht man gar nicht für die ganze Geschichte. Wenn aber Köln wie jetzt eingreift, dann muss es ja zwangsläufig eine Veränderung nach sich führen. Aber wie kann denn jetzt der Schiedsrichter auf dem Platz Köln überstimmen? Total absurd.
Ja, fand ich auch. Also ich meine, ja, Erleichterung, Freude, lalala, aber cool war es irgendwie nicht. Und ich weiß nicht, ob wir jemals eine coole Handregelung finden. Im Moment gefällt es mir gar nicht. Egal, was du sagst, alles, was du aufgezählt hast, Sternzeichen, Hand, Körperfläche vergrößert, Absicht. Irgendwie am Ende hat doch keiner mehr eine Ahnung. Und gut,
aber um jetzt Tim nochmal die Hand zu reichen, ich glaube, also diese Szene, wäre die nicht passiert, weil warum auch immer, hätte es in der 86. keinen Elfmeter gegeben. Ja. Ich glaube, dass dieses ganze Aufgebausche, was Mainz auch das ganze Spiel überbetrieben hat, die haben sich ja immer fallen lassen, sobald die in der Nähe vom Strafraum waren. Die haben ja also unfassbar. Aber die haben das halt ganz geschickt aufgebaut und dann in der 86. Minute war es halt soweit. Da hat der Schiedsrichter gesagt, so, jetzt haben wir das hier 4-5 Mal gehabt, jetzt pfeife ich einfach mal, sonst buhen die mich hier aus. So einfach, glaube ich, ist das.
Ja, so ganz so einfach war es wahrscheinlich nicht, aber ich hatte auch das Gefühl, Mainz braucht nur eine Kleinigkeit, um eben diesen gewünschten Elfmeter zu kriegen. Und da hatten sie ihn dann ja dann in der 86. Minute auch gekriegt. Ist übrigens ärgerlich, dass der Esser da nicht drangekommen ist. Meine Fresse, halt den doch mal, wenn du schon da unten in der Ecke bist.
Der kommt aber auch an nichts ran. An diesen
Schuss
ist der auch nicht rangekommen.
Ja, das war Absicht, glaube ich. Das sah so souverän aus, von wegen,
lass ich
an mir, hinter mir weg und dann wird er schon nicht gegen mein Popo knallen und dann ins Tor, sondern einfach an und mir wieder vorbei. Das war in der Tat, aber ja, das waren die Dinger, die in der zweiten Halbzeit dann, Mainz hat, Tim hat es vorhin schon gesagt, 96 kam nicht mehr so wirklich charmant hinten raus. Also, zweite Halbzeit, was habe ich mir aufgeschrieben? 19-4 Torschüsse für die Mainzer. Das ist schon eine sportliche Geschichte, 71% Ballbesitz und zu den 4 Torschüssen von Hannover 96 kann ich mich tatsächlich auch nur an einen erinnern. Das war wieder Asano mit der, ja, mit der Riesenchance zum 2-0. Meine Fresse! Aber der ist gar nicht so entscheidend in der ganzen Geschichte, sondern Weidand. Den Move, da habe ich am Montag noch von geträumt, wie Weidand den Ball hat im Mittelfeld, zur Seite guckt, um ihn wie fast immer in diesen durchschnittlich talentierten Fußballmannschaften rechts, links zu spielen. Jeweils nicht nach vorne, sich dann denkt, hä, ich kann ihn doch auch mal nach vorne spielen. Dann macht er 2 Schritte, sieht Asano und spielt ihn steil. Das hat man hatte so richtig das Gefühl, er bricht aus den Vorgaben heraus, um diesen fantastischen Pass zu spielen, der dann auch wirklich, da war alles perfekt dran an dem Ding. Das war schön. Tim, das hat mir ein Herz erfreut.
Ja, das war auch so ein bisschen die Idee vom Trainer, ne? Asano hat man jetzt auch mal in so eine Rolle gesteckt. Niemals allein, der hat vor ein paar Tagen geschrieben, so, das finde ich, das kann man auch total so unterstreichen. Asano in die Klaus-Rolle gesteckt. Einer, der quasi so wie ein Wahnsinniger immer in die Tiefe geht. Und das hat Asano auch dann auch gut gemacht, so, ne? Und eben auch den langen Ball suchen auf Füllkrug und Weidern, eben zwei hochgewachsene Stürmer, die man auch mal hoch anspielen kann, die auch einen Ball halten oder ablegen können. Und das ist dann schon ganz okay. Das meine ich eben auch mit grundsätzlich ein bisschen verbessert im Vergleich zu den Vorwochen.
Ja, schlechter als das ein oder andere Spiel.
Ja, okay. Ne?
Aber ja, klar, natürlich war das besser. Gut, die zweite Halbzeit fand ich, wie gesagt, das war hochgradig schwierig. Gipfelte dann mit dem Gegentor. Kurz danach flog Sorg noch runter. Kurz danach gab es noch den das Tor, das 2-1 von Ucha, was dann aber wegen Abseits, dafür ist der Videoschiedsrichter doch eigentlich auch wirklich perfekt. Das ich finde, Linienrichter sind keine Menschen, Linienrichter sind Maschinen, dass die in gefühlt 95% der Fällen das richtig sehen. Diese gegenläufigen Bewegungen und all solche Geschichten, Millimetergeschichte, höchsten Respekt für alles, was sie da leisten. Und dann aber solche Sachen, klar, du kannst nicht 100% haben, aber dafür finde ich den Videoschiedsrichter perfekt. Er hat uns den Punkt gerettet, das kam noch dazu, aber ich fand es einfach im Rahmen der Fairness oder beziehungsweise wie ich das gerne habe, war das sehr, sehr gut. Aber
da ist es auch einfach,
wenn
diese Linien funktionieren. Ich weiß nicht, alle reden immer technische Kalibrierung der Linien, aber wenn wir davon ausgehen, das funktioniert mit diesen Linien, dann ist das der perfekte Einsatz für eben genau den Videoschiedsrichter. Nur, da gibt es dann ja auch nichts zu diskutieren. Ich meine, der war abseits und Punkt.
Genau.
Dafür aber bei den Elfmeter, das funktioniert nicht. Und wir, Hannover, andere auch, aber ich gucke ja meist nur Hannover, verfolgt ja schon die ganze Saison. Bestimmt hatten wir schon 8, 9, 10 Szenen, wovon ich glaube, dass nicht alle hundertprozentig korrekt oder hundertprozentig eindeutig entschieden worden sind. Und das ist natürlich dann doof.
Genau, aber da ist halt auch das Riesenproblem, ist diese Handgeschichte. Ich glaube, der, weiß gar nicht, wer es kommentiert hat bei Sky, das Spiel live, hat gesagt, nee, das ist kein Elfmeter, brauchst du nicht zu geben, also gar keine Frage. Machst du Twitter auf, sagen 6 Leute ganz klar Hand, sagen 6 andere Leute auf gar keinen Fall Hand. Zusammenfassung auf der Zone, mit Abstand dann das Ganze betrachtet, sagt der, der das zusammengefasst hat, für mich ganz klares Handspiel, muss Elfmeter geben. Also, es rafft halt auch keiner und da hilft dir dann auch kein Videoschiedsrichter, wenn das kein Mensch mehr versteht. Ich weiß nicht, wie wir die Kuh vom Eis kriegen, das ist tatsächlich auch ein Problem des Videoschiedsrichters, aber das wirkliche Problem ist diese Handregel.
Ich habe eine Idee über die Kuh vom Eis kriegen. Achtung, passt auf. Und zwar, Tims Vorlage nutze ich und schieße sie rein und sage, wir brauchen zur Winterpause ausgeliehen aus Wolfsburg Klaus.
Ja, der regelt ja keine Regeln. Aber ja, natürlich wäre Klaus, oh Gott, nee, nein, wir können doch nicht Klaus
suchen. Ich weiß es aber, worauf er hinaus möchte. Es hat ein bisschen gedauert, ja.
Weil der Elfmeter rausholt für uns.
Ja, ah, das? Das, ich meine, der Klaus ist doch der perfekte Spieler für den Videoschiedsrichter. Also,
der wäre. Das sieht so traurig aus, ne? Deshalb. Ja,
der wäre einfach großartig. Und außerdem brauchen wir dann nicht jemanden, der in der Klaus-Rolle ist, weil wir dann ja Klaus haben. Das heißt, Asano kann sonst irgendeine Rolle machen. Ja? Und der dritte Vorteil ist, der braucht doch Spielpraxis und er war doch verletzt und dann soll er doch bei uns wieder in den Tritt kommen. Ey, oder? Ist doch perfekter Plan.
Ich weiß, wer einen Elfmeter zugesprochen gekriegt. Kriegen wird beim Rückspiel in Wolfsburg. Auf jeden Fall Felix Klaus. Setze ich jetzt schon alles Geld, was ich finde, drauf. Wird hundertprozentig so kommen. Also am Ende war es eine 1-1. Achso, Sorg hatten wir schon gesagt. Ne? Sorg hat noch gelb-rot gekriegt. Fehlt deshalb leider dann auch direkt gegen die Bayern. Gut, gegen die Bayern ist mir egal, wer spielt, aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen.
Aber war absolut richtig, ne? Also ein paar haben sich ja drüber aufgeregt.
Nein.
Absolut in dem Moment.
Das ist eine gelbe Karte, fertig aus. Ganz klarer Fall. Ja. Da war ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich entspannt. Aber ich fand, also ich glaube, Trainer hatte das vorher auch schon gesagt, irgendwie ein paar Tage vorher, dass er auch mal wieder so ein bisschen mehr nach Typ aufstellt, also so ne, Gras fressen und solche 0815 Parolen. Aber das Ding war hitzig, Tim. Da war, also ich fand jetzt auf beiden Seiten, ich sehe diese Szene da nach dem Elfmeter, wo die da mit 7 Leuten im Netz liegen, wie so ein paar Fische und zappeln vor sich hin, die waren alle heiß. Also das war jetzt nicht so, dass da irgendeiner einen Larifari-Sonntag draus gemacht hat.
Nee, das stimmt. Also die waren wirklich hochmotiviert und man hatte den Eindruck, das, was der Trainer auch fordert und was sie auch unter der Woche nach dem Hertha-Spiel immer wieder zu hören war, was sie voneinander fordern, dass sie das wirklich auch für bare Münze nehmen und dass sie unbedingt in Mainz gewinnen wollten. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das, was einfach ein bisschen fehlte. Ja, auch daneben natürlich auch immer mal wieder auch ein paar Nackenschläge und dann ist das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten auch unten, dann verlierst du ein paar Spiele, aber auch genau das ist eben so ein bisschen das, was aktuell uns abgegangen ist, ja. Nee, aktuell abgegangen ist auch kein richtiges Wort, also was uns vorher noch abgegangen ist, was aber hoffentlich seit dem Mainz-Spiel besser läuft und doch auf jeden Fall mit so einer Einstellung, wenn du die noch ausbaust, dann kannst du doch gegen Bayern München was holen.
Das wird mir schon ganz schwindelig. Da sprechen wir gleich drüber, Tim. Oh Gott, der FC Bayern. Haraguchi. André, du hast eben Haraguchi schon mit so einem Halbsatz, da spielt dann selbst Haraguchi gut. Haraguchi spielte rechter Verteidiger in der Fünferkette, neben Sorg, der ja eigentlich auch gelehrter Verteidiger ist, und dem, oder gelehrter rechter Verteidiger ist, und in dem Fall dann natürlich auch hinter Haraguchi vielleicht ein bisschen besser aufräumen kann als der ein oder andere. War übrigens das erste Mal seit Spieltag 6, dass Sorg rechts in der Dreierkette gespielt hat. Da haben wir 4-1 gegen Frankfurt verloren. Nur mal so als Erinnerung. André, Haraguchi, wie hat er dir denn jetzt gefallen? Du hast das vorhin nur so laissez-faire da so hingerotzt.
Ja, laissez-faire hingerotzt ist gut. Also ich habe ihn halt außerhalb seiner normalen Position gesehen. Und dafür hat er das sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, wir hatten ja schon andere Spieler auf dieser Position, die es jetzt weniger sinnvoll gemacht haben oder wo quasi ihre Fähigkeiten dann so dermaßen beschnitten wurden, dass sie nichts mehr zeigen konnten. Ich erinnere an Bibu, der da auch schon mal rumstolpern musste. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, was die richtige Taktik für Hannover 96 ist. Ich glaube, wir schwimmen da noch ein bisschen, wir suchen dann noch. Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Dreierkette besser funktioniert, aber ich tue mich da ganz, ganz schwer, weil, also Ostrzolek, jetzt tut es mir leid, dass ich nochmal drauf rumreite, ist halt für mich ein kompletter Totalausfall, egal ob wir Viererkette spielen oder ein 3-5-2. Und dementsprechend, der hilft uns halt nicht weiter. Und wenn ihr dann halt so eine Stütze da wegbricht, dann ist es schon fast egal, was du da für eine Taktik spielst. Ich glaube, wir brauchen auf einigen Positionen durchaus eine Verstärkung. Das schwadroniere ich ja seit dem Sommer. Wir brauchen weiterhin einen deutlich besseren Innenverteidiger, weiterhin Außenverteidiger. Aber kriegen wir die? Also aktuell ist das vielleicht das Beste, was wir im Moment auf dem Platz zaubern können. Insbesondere, wenn halt die Spieler verletzt sind oder durch Sperren fehlen. Ja. Wen willst du sonst aufstellen und wie willst du sonst aufstellen? Also ich glaube, dem Trainer sind da schon relativ die Hände gebunden.
In der Tat, das ist alles nicht so ganz leicht. Der Trainer, Tim, ist vielleicht das Stichwort. 633 Tage ist André Breitenreiter inzwischen im Amt. Länger als Taifun Korkut übrigens, länger als viele, viele seiner Vorgänger, Slomka und Hecking mal ausgenommen. Und dann sind wir schon bei Ralf Rangnick, Anfang der 2000er Jahre. 633 Tage im Amt, aber seit 418 Tagen kein Auswärtssieg mehr für Hannover 96. Die Älteren werden sich erinnern, das war damals in Augsburg, zweite Auswärtsspiel der letzten, nee, nicht das zweite, aber zumindest der zweite Auswärtssieg der letzten Saison. Tim, unabhängig von diesen ganzen Zahlen und dem ganzen, was es da so an Kritik gibt, Martin Kind hat sich weit aus dem Fenster gelegt, hat gesagt, André Breitenreiter ist der richtige Mann, mit dem wollen wir hier zusammen weiterarbeiten. Das ist schon eine ganz schön starke Jobgarantie gewesen, die Martin Kind da so kommuniziert hat in den letzten Tagen.
Ja, das ist für Herrn Kind ungewöhnlich. Auch generell habe ich so den Eindruck, dass das Umfeld relativ ruhig, relativ entspannt ist. Es gibt relativ wenig Panik oder Hektik. Das finde ich eigentlich mal, da scheint man doch reifer geworden zu sein und auch aus Fehlern gelernt haben, wenn man eben von etwas überzeugt ist.
Oder?
Nochmal?
Mit bitte? Umfeld meinst du aber nur die Vereinsführung, die da ruhiger ist und keine Panik schiebt. Also ich finde das Umfeld in Hannover zurzeit alles andere als ruhig und entspannt. Also,
ja gut, aber ich betrachte jetzt mal so die sportliche Situation. Also eigentlich ein Verein, der grundsätzlich in dem grundsätzlich Ruhe herrscht, der übersteht so eine Phase, so eine kritische, ja, Punkte fehlen Phase, alles ist doof und so. Da in Hannover aber eigentlich überhaupt nichts ruhig ist, was ja auch seine Gründe hat, und auch auf Personen bezogen seine Gründe hat, finde ich es dann relativ, ja, da kann ich echt Mut vorziehen, dass es echt gelungen ist, auch mit der Presselandschaft so, wie man sich äußert und dass man in gewissen Punkten hart bleibt, das finde ich gut. Weil Kontinuität letztendlich dann auch irgendwann ein Qualitätsmerkmal ist. Ich frage mich natürlich nur, und das ist ja das, was wir uns alle fragen, geht das gut? Ich selber bin da eigentlich relativ lethargisch. Ich kann mir irgendwie beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das am Ende ganz großartig wird, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es voll in die Hose geht und man dann halt eben von einem ganz großen Fehler spricht. Ich habe jetzt einen Schritt in die richtige Richtung gesehen nach dem Hertha-Spiel. Ich bin gespannt, was gegen Bayern München zu sehen sein wird, obwohl das ja eigentlich das unwichtigste Spiel des Jahres ist. Aber ich bin dann halt gespannt, da wird dann halt auch sichtbar, wie die Arbeit und wie die Analyse ausgefallen ist, ob man konzentriert arbeitet, nach dem, was man in Analysen festgestellt hat, was eben jetzt gegen Freiburg und gegen Düsseldorf dann auf dem Platz passiert. Und das muss dann nicht nur sich in Punkten äußern, sondern auch in Auftreten, in taktischer Disziplin, in Konzentration und auch in Verbesserungen, gerade im Übergangsspiel. aber auch eben in Balance, was die Spielercharakterisierung angeht für die einzelnen Positionen.
Schauen wir mal, wie lange das noch ruhig bleibt. Es ist ja bald nur noch 2 Tage hin, dann ist schon wieder das Spiel gegen Bayern und die gehen ja erfahrungsgemäß immer knapp für Hannover aus. Sprechen wir gleich drüber und wir sprechen gleich auch noch drüber über einen Boykott, der gar nicht stattfindet.
Double Trouble. 180. Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring, Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Ihr hört Hannover liebt auf meinsportpodcast.de. Tim und André sind bei mir. Und ja, da war letzte Woche, Donnerstag, 3 Tage vor dem Spiel in Mainz, wurde eingeladen. Und zwar von der aktiven Fanszene, um über die aktuelle Situation zu sprechen und die aktuellen Ereignisse, die da gekommen sind. André, das auslösende Ereignis war, dass die außerordentliche Mitgliederversammlung nicht einberufen wurde. Ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsthema, aber ich weiß, dass du natürlich auch dich darüber informierst, das liest, eine Meinung hast. Kam das überraschend für dich, dass diese außerordentliche Mitgliederversammlung nicht stattfindet?
Nein. Schon als sie beantragt worden ist, war mir klar, dass Hannover 96 alles, aber wirklich alles tun wird, um das zu verhindern. Es hätte ja durchaus auch sein können, dass die Unterschriften nicht korrekt gewesen wären, dass ein formeller Fehler entstanden wäre oder zu wenig Unterschriften oder doppelt oder so. Da gibt es ja auch immer noch Möglichkeiten. Das war wohl offensichtlich nicht der Fall oder man hat sich halt entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Aber mir war klar, dass das nicht passieren wird. Und mal ganz ehrlich, auch wenn ich mir damit keine Freunde mache, aber es geht ja offensichtlich allen nur noch darum, wer hat hier den längsten. Und es geht nur noch ums Recht haben. Denn das, was diese außerordentliche Mitgliederversammlung ja erzwingen sollte, tritt ja jetzt ein. Also das heißt, diejenigen, die diese außerordentliche Mitgliederversammlung wollten, in der Sache haben ja gesiegt, in Anführungszeichen, weil bei der nächsten regulären Mitgliederversammlung die entsprechenden Personen ja nicht mehr antreten und nicht mehr zur Wahl stehen. So. Dementsprechend benötigt man keine außerordentliche Mitgliederversammlung mehr. Außer man will eben nicht um die Sache kämpfen, sondern eben darüber hinaus auch um
den Zeitpunkt zum Beispiel. Nein, um den Zeitpunkt zum Beispiel. Das ist doch das Entscheidende. Es geht doch darum, dass das Ganze im Januar kommen soll und nicht erst am 23.03. Das ist doch das Hauptanliegen.
Ja, gut, okay, ist ja alles schön und gut, aber in der Sache wurde ja nicht der Zeitpunkt genannt, sondern in der Sache ging es ja um die Person und diese Person treten nicht mehr an. Da hätte man das vielleicht konkretisieren müssen, aber dann wäre ja auch klar geworden, wessen Geisteskind hinter dieser Geschichte steckt. Ich will das auch gar nicht groß aufmachen, weil das alle anderen ja schon tun. Ich glaube ganz ehrlich, beide Seiten haben keinerlei Interesse. Sie erzählen immer, ja, ja, aber beide Seiten haben keinerlei Interesse mehr, miteinander und aufeinander zuzugehen. Konstruktiv eine Lösung im Sinne eines positiven Kompromisses zu finden, haben beide Seiten keinerlei Interesse mehr dran. Und dementsprechend muss man einfach dann, glaube ich, wie in einer Ehe, die vielleicht nicht mehr so gut funktioniert oder was weiß ich, mit Freundschaften, muss man halt sagen, gut, okay, an diesem Punkt müssen wir uns dann halt trennen. Und dazu scheint beide verbal wohl bereit zu sein, aber sie ziehen es dann auch nicht durch, weil sie sich irgendwie schon noch aneinander kletten. Es ist eine völlig abstruse Situation. Es geht einzig und allein hier gegen den Abstieg für uns in der Profimannschaft Fußball und alles andere. Ey, sollen die mich mit in Ruhe lassen? Ich habe da einfach gar keine Lust mehr, mich ja jedes Mal mit zu beschäftigen. Und jede Aussage, die da kommt, wird ja letztendlich wieder an uns um den Latz geknallt. Jetzt hat der Schröder noch gesagt, wenn das alles hier mit 50+1 nicht passiert, dann enden wir wie Eintracht Braunschweig und so, und dann regen sich wieder alle auf. Ach Leute, also...
Was für eine dumme Aussage, ne? Da kann man sich
ja, schon mal aufregen. Ja, siehst du, da regt sich der Erste wieder auf und andere sagen, hat er doch völlig recht mit. Es ist doch völlig Hupe. Es ist wirklich, es ist völlig Hupe. Am Samstag gegen Bayern oder darauf gegen Düsseldorf und dann gegen Freiburg, das ist für mich, was zählt. Ich akzeptiere, dass andere das anders sehen, aber das ist, was für mich zählt.
Tim, überraschenderweise, also für mich kam diese nicht einberufene außerordentliche Mitgliederversammlung überraschend, und genauso überraschend kommt für mich, dass seit, ich glaube, inzwischen, wann war das, letzte Woche Dienstag oder so, also wir sind bei 9 Tagen oder so, noch nichts von der antragstellenden Seite dahingehend passiert ist. Also es gibt da ja sicherlich die Möglichkeit, ich glaube, allen voran erstmal den Ehrenrat des Vereins anzurufen. Das wird vermutlich nicht ganz so erfolgreich sein, aber dann im zweiten Schritt halt auch einfach mal bei einem Gericht guten Morgen zu sagen. Wundert mich ein bisschen, dass das so lange dauert. Dich auch?
Ach, naja, ich bin ein bisschen schockiert, wie André die Dinge so sieht, aber das ist auch vollkommen okay, weil mich wundert generell gar nichts mehr. Ich war relativ schockiert, wie Hannover 96 da agiert hat. Ich finde es einfach skandalös, dass einem das einfach so scheißegal ist, was die Mitglieder wollen. Das scheint für manche Leute okay zu sein. Und es geht genau darum, André, um ein Mitgliederbegehren. Und das hat gefälligst muss man gefälligst einhalten und dem muss man sich gefälligst auch stellen. Und da muss man das organisieren. So, Punkt. Ob das ein 80.000 kostet, 140.000 oder sonst sowas, dann kriegt er das Geld von mir, das kriege ich schon irgendwo her. So eine billige und respektlose Aussage zu treffen, das ist eine und auch die Augen davor zu schließen, weshalb es diese außerordentliche Mitgliederversammlung geben soll. Wenn für den Fall der Klage ist ein ausgetauschter Aufsichtsrat unerlässlich, um eben auch mal genau zu prüfen, um seiner Aufgabe gerecht zu werden, was ist da eigentlich genau an Förderung geflossen, und jetzt war man beim ständigen Schiedsgericht, hat sich dort vorgestellt, man hat seine beiden Seiten dargelegt, und es scheint erst im nächsten Jahr, weil die DFL einfach auch ein nicht profitorientiertes Unternehmen zu sein scheint, die einfach arbeiten wie die letzten Lumpis offensichtlich, die es einfach nicht hinkriegen, eine Entscheidung zu treffen, die im Übrigen auch nur eine sein kann, und zwar Ablehnung, Feierabend, einen schönen Tag wünsche ich noch. Das kann die einzig wahre, weil das ist der Inhalt der Statuten. Wenn ich mir unsere Satzung angucke, jetzt vermische ich auch gerade wieder ein paar Dinge, weil ich so außer mir bin. Wenn ich mir unsere Satzung anschaue, Paragraph 12 Abschnitt 2 und Punkt B, der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Da steht nicht in 4 Wochen, da steht nicht eventuell, da steht nicht gucken wir mal, oder da steht nicht ja mal sehen, ob wir dazu Bock haben, und da steht, diese außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen.
Nein, und das ist doch totaler Quatsch.
Was?
Das stimmt doch überhaupt
nicht.
Entschuldige bitte, dann hast du an dem Punkt wenig Erfahrung oder du willst dir einfach die Augen verschließen. Es ist Quatsch. Es ist nicht so, dass ich, Herr Kind oder sonst wer über die Satzung entscheidet. Es gibt eine Entscheidung von dem Vorstandsgremium, und wenn man mit dieser Entscheidung nicht einverstanden ist, aber erstmal steht die, und wenn man damit nicht einverstanden ist, kann man den Rechtsweg bestreiten. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte. Und dort und nur dort wird endgültig geklärt, ob oder ob nicht und wie. So, und alle anderen, die sich dazu äußern, die können das tun, das ist freie Meinungsäußerung, aber es bringt doch überhaupt nichts. Wenn Hannover 96 sagt, sie haben ein Rechtsgutachten, was sie unterstützt, dann ist das schön für Hannover 96, hat aber keinerlei Bewandtnis, außer dass sie zu der Entscheidung gekommen sind, diese Mitgliederversammlung nicht durchzuführen. Wenn die andere Seite der andere Rechtsgutachten hat oder andere Rechtsauffassungen hat, auch schön, dann müssen sie klagen. Aber so wie es aktuell läuft, ist das doch total bescheuert. Alle glauben zu wissen, wie Satzungen funktionieren, wie Vereinsrecht funktioniert, aber darum geht es nicht. Es entscheidet ein Gericht, dann lass doch das Gericht entscheiden.
Man muss ja nicht
das. Warte,
man muss ja
ganz kurz bitte.
Na gut, eine Äußerung, dann ist hier aber Schluss, das sag ich euch.
Okay. Es kann aber nicht sein, André, dass jeder, der Mitglied ist in einem Verein und die Satzung liest, dass derjenige dann Vereinsrechtler sein muss, um das zu verstehen. Das kann nicht sein. Die Aussage ist doch ganz klar, die in der Satzung fest verankert ist. Und ich kann nicht nachvollziehen, Ja, ist ja egal. Es ist einfach zum Haare raufen. Es wäre so einfach gewesen, klarzumachen, uns ist nicht egal, was die Mitglieder begehren. Und damit soll es das auch gewesen sein. Es wäre so einfach gewesen.
Ja, du hast recht. Du hast recht.
Aber anscheinend ist das, wer mir da was anderes erzählen will, soll es tun. Wozu bin ich denn Mitglied? Ich kann dir eins sagen. Ich als Mitglied bin dem Verein scheißegal.
Du magst ja recht haben, aber der entscheidende Punkt ist doch, stell dir mal die andere Seite vor. Versuch dich mal da rein zu versetzen. Würdest du deine Partner, deine Vorstandskollegen, deine Aufsichtsratkollegen, deine Leute, mit denen du vertrauensvoll zusammenarbeitest, würdest du die in der Art und Weise opfern, wie das, ich sag jetzt mal, die Opposition in Anführungszeichen gewollt hat? Nein, du schützt sie bis zum letzten Moment. Und die Frage ist, wo ist die rote Linie? Und ich bin ganz bei dir. Hannover 96 hat diese rote Linie ganz weit ausgedehnt. Und nein, das gefällt mir auch nicht wirklich. Und es gefällt ganz, ganz vielen Leuten nicht. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, es geht hier nicht mehr um die Sache. Und das ist das, was mich nervt an der ganzen Geschichte. Und dadurch, dass es nicht mehr um die Sache geht, werden sich alle nur noch streiten, weil sie sich streiten wollen.
Und dann haben sich die aktive Fanszene getroffen, Tim, am 6.12. und zwar im Scheerheim. Wie immer. 19 Uhr ging's los. Nikolaus, es wurden vermutlich keine Geschenke verteilt, aber man kam am Ende zu der Entscheidung, es wird keinen Boykott geben. Das ist allen bekannt, das haben wir in Mainz gesehen. Und Tim, die Frage, du warst vor Ort. Wie ist es dazu gekommen? War das eine hitzige Diskussion? War man sich da zügig einig? Hat man, wie läuft sowas ab? Hilf uns, für die nicht da waren.
Also erstmal musste man schon ein bisschen warten, bis alle eintrudelten. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber dann nach und nach, kurz mal das zu erklären, also um 18.30 Uhr war Einlass und dann wirklich so kurz nach 7 war die Bude bumsvoll. Und es waren wirklich viele Leute da. Ich konnte das ganz schlecht abschätzen. Ich habe so ungefähr 300 bis 400 getippt. Am Ende waren es wahrscheinlich wirklich 400. Es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, welchen Sinn dieses Fanszene-Treffen hat. In erster Linie wollte man mal so ein kleines Feedback haben oder mal so eine Stimmungslage mal abtasten. Dann gab es auch noch einen kleinen Redevortrag von einem von Pro-Vereinen, der da war. Muss man inhaltlich nicht alles teilen, was gesagt wurde. Aber insgesamt war es eine sehr angenehme Stimmung und es war wirklich so, dass viele Wortmeldungen dazwischen waren. Ein Großteil der Wortmeldungen hat sich die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse zur Brust genommen. Teilweise verständlicherweise, teilweise auch total überzogen. Einer der Roten Kurve war da, hat einen sehr langen Redeanteil gehabt aufgrund des Inhalts, einfach auch sich eigentlich auch nochmal irgendwo bedankt hat dafür, dass die dass es Leute gibt, die ihre Freizeit und alles Mögliche opfern, um quer durch die Republik zu reisen, um den ganzen Laden zu unterstützen. Und aus der Mannschaft immer wieder zu hören ist, dass man sehr dankbar dafür. Und irgendwie so mit den Wortmeldungen kristallisierte sich richtig raus, dass man eigentlich einen Boykott nicht anstreben würde, sondern eher sich den schwarzen Peter dann nicht zuschieben lassen möchte, dass man eben sagt, wir supporten weiterhin, wenn wir jetzt boykottieren würden in einer prekären Situation sportlich, dann würde das schnell Unmut aufkommen, da dann ja auch mitbegründet auch die fehlende Unterstützung zur Talfahrt sportlich führen könnte.
Entschuldigung, du musst da mal ganz kurz reingrätschen. Was unterscheidet denn die aktuelle Situation von anderen Zeitpunkten des Boykotts? Also war jetzt auch nicht so, dass das viel bessere Zeiten waren. Also gab es dazu irgendwie Äußerungen, warum man es früher gemacht hat, den Boykott, und jetzt nicht?
Was man natürlich dann letzten Endes zeigen wollte, das war auch ein Eindruck, war natürlich irgendwo auch das öffentliche Interesse wecken, überregional. Das hat man mit dem Thema geschafft, mit dem Boykott auch geschafft. Ob das jetzt mir besonders gefallen oder nicht, das ist mal total egal. Das war so rauszuhören, dass man auch mit der Dauer des Boykotts letztes Jahr nicht sich intern auch nicht ganz einig war, aber das eben am Ende die entscheidet.
Jetzt haben wir leider Tims, jetzt haben wir Tims typische Netzwerkprobleme nach 45 Minuten Sendung. Hatten wir letztes Mal, als Tobi Krause dabei war, auch, dass du nach 45 Minuten wieder ins Wackeln kommst. Mach mal bitte eins, leg mal auf, ich spreche kurz mit André weiter und dann nehmen wir dich wieder rein. Vielleicht hilft das, man weiß es nicht.
Jo.
André, glaubst du, dass das lange so halten wird?
Es ist mir egal, ich kann das nicht ernst nehmen, aus folgendem Grund. Stimmungsboykott, die Entscheidung obliegt denjenigen, die das da halt besprechen und so, und ob die dann einen Boykott machen oder nicht, habe ich auch nicht zu, aber das ist total legitim, das können die machen. Ich nicht legitim, wo man sich für mich hier legitim ist das, was dann in Mainz passiert ist. Dieses Gezünde, diese Rauchbomben, die da zu diesen Spielunterbrechungen geführt hat, in einer Phase, wo Hannover 96 vielleicht seit Ewigkeiten, du hast es vorhin gesagt, den ersten Auswärtssieg schaffen könnte. Ich kann das nicht verstehen, ich will das nicht verstehen. Mit solchen Leuten kann man sich auch als Verein aus meiner Sicht überhaupt nicht an einen Tisch setzen und da ernsthaft mal drüber sprechen, denn damit würde man alle anderen ins Gesicht schlagen. Und es tut mir leid, die haben sich damit sowas von dermaßen disqualifiziert. Ja, es sind Einzelne, ja, der Frust ist viel, viel größer und betrifft viel, viel mehr Menschen, verstehe ich alles, aber was da wieder passiert ist, und ja, auch nicht zum ersten Mal, ist so dermaßen unter aller Sau, dass ich mich darüber nicht nur nicht ärgern kann, aber ich habe dafür auch kein Verständnis mehr. Und wenn dann auch noch durchsickert, dass man damit Hannover 96 zeigen wollte, dass die 80.000 Euro oder was, diese bei der nicht durchgeführten Mitgliederversammlung jetzt gespart haben, dann halt dafür wieder ausgeben dürfen, dann muss ich echt sagen, also Freunde der Nacht.
Wo hast du denn die Info her? Das habe ich noch gar nicht gehört. Ach, ich bin aber auch so unaufmerksam in letzter Zeit.
Das wurde über alle Kanäle doch produziert, ja. Also diese Nachricht.
Dann habe ich wieder
bei nicht Sky gut. Zum Beispiel direkt im Anschluss. Ich glaube, das war das nicht auch so, der Held, der das gesagt hat?
Nee, da hat irgendjemand Held gefragt. Das stand doch im Forum, war doch klar, dass das passiert. Und Held hat geguckt, als wenn er davon das erste Mal gehört hat. Ich habe es weder gelesen, noch weiß ich, ob Horst Held es
also
gelesen
hat. Also ich habe es über mehrere Medienkanäle mitbekommen. Nochmal, es spricht ja auch keiner. Es ist ja keiner der offizielle Sprecher und der hat das jetzt genau so gesagt, aber es liegt doch schon sehr, sehr nahe der Verdacht. Also ich sag mal, eine Rauchbombe zündet sich ja nicht aus Versehen.
Und so, die Kosten dafür trägt ja auch tatsächlicherweise nicht der e.V., sondern dann hoffentlich doch noch irgendwer anders, die KGAA oder wie auch immer. Das wäre ja tatsächlich noch schöner. Tim, du bist hoffentlich wieder da und der Sound ist auch wieder gut.
Ich hoffe das, ja.
Ja, das hörst du dich auf jeden Fall besser an. Also es gab am Ende das Ergebnis, es wird nicht abgestimmt.
Genau.
Es wird nicht abgestimmt, es wird nicht boykottiert. Wurde das abgestimmt oder wie lief das ab?
Nee, derjenige, der Wortführer, der oben auf dem Podium stand, hat diese Frage mal so in den Raum gestellt und da gab es dann keine vehementen Gegenstimmen.
Ah, okay.
Ich würde sagen, es gab gar keine und dann war das Thema durch.
War man sich einig, okay.
Ja,
alles klar. Genau. Ja, gut, dann... Kein Boykott. Ich habe auch keinen Boykott gemacht. Ich gehe auch Samstag wieder ins Stadion. Freue mich auch. Müssen wir sprechen. Bayern. Wir hatten wenig gute Spiele zu Hause gegen den FC Bayern. Ich erinnere mich zumindest mal an ein unfassbar geiles Tor von Vinicius. Aber sonst, ich weiß nicht, jetzt haben die gestern 3-3 gespielt, da gegen Ajax Amsterdam in so einem Spiel um Platz 1, aber beide waren schon weiter. Ist irgendwie auch nicht so richtig aussagekräftig. Ach, André, es gibt, glaube ich, keinen guten Zeitpunkt, den FC Bayern zu kriegen, aber ich habe das Gefühl, jetzt ist auch keiner.
Ja gut, aber du kriegst ihn halt einmal in der Saison, ne? Also, wir können ja jetzt ja nicht sagen, wir spielen nicht gegen die Bayern. Und mal ganz ehrlich, warum soll es denn nicht klappen? Also, ich gehe nicht davon aus, dass Bayern uns komplett aus der Halle schießt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir gewinnen, aber im Fußball ist vieles möglich. Wir müssen die so oder so einmal spielen. Ich würde sagen, wenn wir aus dem Bayern-Spiel rauskommen, ohne dass sich Spieler verletzt haben, ohne dass wir irgendwelche Sperren bekommen haben, dann ist das für mich ein Erfolg. Das Ergebnis wäre dann zweitrangig, solange das nicht da irgendwie eine Mega-Klatsche ist. Und für mich zählen auf jeden Fall die Spiele gegen Düsseldorf und gegen Freiburg oder erst gegen Düsseldorf, dann gegen Freiburg. Aus denen müssen wir 4 Punkte holen, besser 6. Das ist der Fokus, da muss es hingehen und was wir gegen Bayern zusätzlich mitnehmen, soll mir recht sein.
Waldemar Anton mit 4 gelben Karten aktuell, das riecht doch schon nach der 5. im Spiel gegen Bayern und dann wäre das schon wieder sehr unklug. Tim, was erwartest du? Erwartest du irgendeinen Monster-Move vom Trainer? Ich meine, jetzt hat er 7-mal gewechselt im Vergleich zum Hertha-Spiel. Glaubst du, der dreht jetzt wieder viel an den Schrauben oder sagt er, nö, das war doch ganz okay, wir lassen die Jungs nochmal spielen? bis auf Sorg?
Gute Frage. Kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Also,
wie würdest du es angehen? Wenn du der Trainer bist, Sorg ist gesperrt, du weißt, wer verletzt ist, es ist Meiner ist gesperrt, es ist verletzt, Noah hat noch Kopfschmerzen und Bebu, nee, Meiner ist überhaupt nicht verletzt, ne? Bebu ist verletzt. Meiner ist, glaube ich, sogar einigermaßen fit.
Bebu ist verletzt, bei Meiner ist man sich nicht hundertprozentig sicher, ob es reicht.
Genau, so ging die Geschichte. Ja, würdest du denn mit diesem Wissen groß was an der Aufstellung ändern oder sagst du, boah, hat ganz gut in Mainz geklappt, vielleicht klappt das ja auch gegen die Bayern zu Hause?
Also wenn ich Trainer wäre und es würde nur um Punkte gehen und nicht darum, wie ich Fußball spielen lassen wollen würde, dann würde ich so spielen wie Hertha. Dann würde ich mich mit einer sehr kompakten Fünferkette quasi an die Latte hängen, so wie das Hertha halt macht. Ich würde destruktiv spielen, ich würde alles zerstören. Ich würde Baccarlotz eine Woche im Käfig lassen und vor dem Spiel nur ein blutiges Stück Fleisch vorwerfen. Ich würde wirklich sehr, sehr defensiv spielen und einfach nur brutal auf Konter setzen. Womit Bayern München allerdings, das hat man jetzt gestern auch gesehen, Probleme hat, ist, wenn eine Mannschaft plötzlich Fußball spielt.
Das können wir ja
damit
nicht.
Kriegen wir echt Probleme.
Das können wir ja nicht so gut.
Ja, doof, ne?
Ja. Schlechte Situation für uns.
Aber ich weiß nicht genau, also ich glaube, Bayern ist noch nicht ganz beim Berg. Sie haben ihre Krise noch gar nicht so überwunden. Das waren jetzt echt 90 sehr anstrengende Minuten in Amsterdam. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass da echt was möglich ist, aber warum kann ich gar nicht so richtig begründen.
Jetzt habt ihr beide das schon gesagt, dass da vielleicht was möglich ist. Ich muss euch auf jeden Fall Tipps rausleiern. André,
ja.
Wie geht's denn aus, André? Du fängst heute an.
Ja gut, ich hoffe natürlich auf ein schönes 1-1 oder irgend sowas. Derweil, ich glaube es natürlich auch nicht so ganz. Aber ich glaube wirklich, dass wir, weil das Wetter scheiße ist, es regnet und überhaupt ist es alles Mist. Und Bayern ist nicht so gut drauf und die wollen sich auch nicht wehtun. Ich glaube, dass es ein relativ enges Spiel vom Ergebnis her werden wird. Wahrscheinlich verlieren wir 2-1 oder so.
2-1. Tim, dein Tipp.
Ich glaube, wir machen das genauso, wie ich das den Spielern vorgegeben hätte. Ich glaube, wir sind sehr kompakt, wir sind sehr aggressiv in den Zweikämpfen, schalten dann nur um, haben jetzt endlich auch eine Rolle für Asano gefunden, halten das relativ lange, das 0-0, auch weit bis in die zweite Hälfte und dann gibt es ein Strafstoß und wir machen den rein und es steht 0-1 dann. 1-0 für uns.
1-0 für uns. Oh, Entschuldigung, da muss ich ja nochmal umändern. Ich dachte, du machst jetzt 0-1 draus. Bei mir relativ klare Geschichte. Ich habe heute bei Kevin Scheuren in dem Bulli-Special auf meinsportpodcast.de gesagt, dass wir 4-0 verlieren. Und dabei bleibe ich auch. Das ist so ungefähr das, was ich mir realistischerweise vorstelle für diesen unfassbar hässlichen Samstag, der auf uns zukommt. Ich mag es einfach nicht. Ich lag allerdings auch schon in Mainz falsch, da hatte ich 2-1 getippt. Philipp, der letzte Woche zum ersten Mal hier war, hatte 1-0 für Hannover getippt. Da hat nicht viel gefehlt. Allerdings, ja gut, wenn Asano, na ja, lassen wir das.
Übrigens, darf ich ganz kurz was sagen an
Bitte.
Philipp? Er sitzt in den 13, hat er gesagt, ne?
Ja.
Ich auch. Also wenn er mal Bock auf ein Bierchen hat, soll er sich mal melden, bitte.
Vielleicht kriegen wir das am Sonntag, Samstag hin. Ach nee, du bist nicht da.
Nee, ich bin nicht da. Ja. Ich habe ein Berufsverhältnis, das es mir nicht immer erlaubt am Wochenende.
Ja, ich bin tatsächlich auch in den 13, wenn nichts Großartiges mehr dazwischen kommt. Was sich gerade vielleicht doch noch anbahnt. Na, wir werden sehen. Also, Grüße an Philipp an dieser Stelle und vielen Dank an euch beide. Nochmal die Tipps. Tim sagt, wir gewinnen 1-0. André sagt, wir verlieren 2-1. Und mein Tipp, decken wir den Mantel des Schweigens drüber und packen ihn erst wieder aus, wenn es dann zu Ende ist. Vielen Dank euch beiden. Und liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, letzte Woche habe ich mit Peter Rosberg von der Bild-Zeitung ein kleines Gespräch aufgenommen über die Berichterstattung rund um Hannover 96. Vielleicht könnt ihr da nochmal reinhören. Gibt es auf meinsportpodcast.de zu hören. Ansonsten abonniert uns und Likes und Retweets sind immer gerne genommen. Vielen Dank. Tschüss.
Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de.